Guten Morgen. Auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Ich freue mich wieder hier bei euch zu sein. Neue Gesichter. Wunderbar. Es freut mich. Ja, für mich schon. Ich war ja schon wieder eine Weile nicht da. Ja, schön, dass wir wieder beieinander sein können. Heute Morgen in Ruhe und Frieden den Gottesdienst miteinander haben dürfen. Und es geht aufwärts. Nicht nur bei uns, auch bei euch. Ja, ich darf ganz herzlich grüßen von der Arche in Lübeck. Da bin ich der Pastor, immer noch. Die lassen mich ja nicht gehen. So, und natürlich auch von Edwin und Karin, die sind heute bei uns. Deswegen muss ich auch zügig wieder nach Hause, weil die bei uns zum Mittagessen kommen. Und von meiner Frau soll ich natürlich auch ganz herzlich grüßen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen auch wieder hier sein dürfen und dass wir wissen dürfen, du bist mitten unter uns und du möchtest heute Morgen durch dein Wort zu uns reden und du möchtest uns durch deinen Heiligen Geist, durch das Wort leiten, dass wir es nicht nur hören, sondern auch verstehen und dass es nicht an uns vorbeigeht, sondern dass es in unseren Lebensalltag einfließt, Herr. Wir wollen dir heute Morgen die Ehre geben, die Verantwortung, die Liebe, die Freundlichkeit für diesen Gottesdienst. Alles soll zu deiner Ehre dienen. Amen. So, mit dem langen Stehen tut es immer noch ein bisschen. Es ist zwar schon besser, aber reicht noch nicht für den ganzen Gottesdienst. Ja, es ist schön, dass Menschen zum Gottesdienst kommen. Herzlich willkommen nochmal, auch von meiner Seite. Woher wissen denn Menschen überhaupt von unseren Gottesdiensten? Woher wissen sie eigentlich von Jesus? Woher sollen sie das wissen? Das sagt ja keiner was, das ist ja merkwürdig. Das kann doch nur dadurch geschehen, dass wir es ihnen sagen, oder nicht? Aber es ist ja so, dass, du hast ja von goldener Hochzeit gesprochen eben, die hatte ich ja auch neulich, allerdings mit Jesus, 50 Jahre wiedergeboren, das ist ja auch nicht gerade so ganz selbstverständlich. Ne? Aber mir sind in dieser Zeit Menschen begegnet, die Probleme hatten, von Jesus zu erzählen. Wir hatten einen Anruf, das war nicht in Lübeck, das war noch in Flensburg, in der Arche tatsächlich, von einem Ehepaar, die riefen uns an und sagten, bei uns kommt heute Nachmittag Besuch, das ist ein Alkoholiker, könnt ihr nicht mal vorbeikommen und ihm von Jesus erzählen? Und ich frage, wieso macht ihr das nicht selber? Da haben die doch glatt gesagt, das finden wir direktiv, das ist übergriffig. Und da habe ich gedacht, ja, so kann die Gemeinde Jesu nicht wachsen. Wie ist das bei uns passiert? Als ich vor 5 Jahren in die Arche kam, ich fand 26 Leute vor, die mir einiges an Arbeit gemacht haben. Und jetzt bin ich 5 Jahre da tatsächlich, obwohl ich nur 3 Jahre bleiben wollte. Und das Ende ist offen. Und 4 Jahre ging es so vor sich hin und ging so vor sich hin. Und im letzten Jahr, was passiert auf einmal? 80 Leute neu, kommen neu in die Gemeinde. 80 in einem Jahr. Wie ist das passiert? Es gab 5 Hauskreise in Lübeck, die keinen Anschluss an eine Gemeinde hatten. Und die haben sich innerhalb eines Jahres bei uns angeschlossen. Also wenn ihr das Haus schnell voll haben wollt, sucht die Hauskreise hier in der Stadt, die keinen Anschluss haben. Und ladet sie ein. Das hängt natürlich mit unserem Evangelisationsteam zusammen, das auch draußen ist immer wieder. Ne? Dadurch ist die Arche bekannt geworden. Und sie ist genauso nicht leicht zu finden wie ihr auch im Moment. Ne? Man muss auch einmal ums Haus gehen, dass man überhaupt reinkommt. Das kannte ich ja vor kurzem noch gar nicht. Und wir sind in der Sackgasse. Ne? Und ich frage mich, wie die Leute da alle hingefunden haben. Aber es hat etwas damit zu tun, dass wir als Kinder Gottes damit gefragt sind, den Menschen das Wort, das Evangelium zu bringen. Ihnen von Jesus zu erzählen. Aber von uns Norddeutschen heißt es ja, dass sie eher schweigsame Menschen sind. Als ich zum europäischen Bibelseminar kam, hieß es, ich wäre wahrscheinlich maulfaul. Das kennt man so von den Norddeutschen. Beim Eröffnungsgottesdienst durfte ich eine Ansprache halten und bewies sofort das Gegenteil. Die Frage ist doch, über welches Thema man redet. Über bestimmte Themen reden viele sehr ausgiebig. So ist das allgemein. Wenn es um Themen geht, die uns begeistern, dann können wir alle reden. Manche sind halt von vielen Dingen begeistert und manchmal auch von sich selbst und reden deshalb mehr. Wenn es aber um Dinge geht, die uns nicht interessieren, keine Ahnung davon haben oder sogar peinlich oder unangenehm sind, dann schweigen wir lieber. Eltern reden zum Beispiel gerne von ihren Kindern, was ich auch nachvollziehen kann. Kinder sind eine Gabe Gottes, die muss man genießen. Ja, Eltern sind stolz, wenn sie von ihren Kindern reden können, was aus ihnen geworden ist. Dagegen schweigen sie, wenn ihre Kinder nichts auf die Reihe bekommen, unmöglich sind oder sogar kriminell. Andere reden von der Arbeit, wenn es gut läuft. Und wieder andere reden gerne von berühmten Leuten, die sie kennen. Denn es tut ja so gut, sich im Glanz anderer zu sonnen. Ich habe mal gelesen, man muss mal eine Party machen und ein paar Leute einladen und dann ein Motto-Thema machen. Und zu sagen, du darfst auf dieser Party nicht über deine Kinder und nicht über deine Arbeit reden. Was glaubt ihr, was da passiert? Schweigen im Walde. Da passiert nichts mehr. Vom Negativen reden wir nur gerne, wenn es andere betrifft, damit wir nicht in Verbindung stehen. Wenn es nun um Jesus geht, wie gehen wir mit ihm gegenüber anderen Menschen um? Reden wir von ihm oder schweigen wir? Liegt Jesus irgendwo dazwischen? Zwischen begeistert und peinlich oder keine Ahnung? Sicher, in großen Konzerten, in kunstvoll gebildeten Büchern oder in alten Domen ist Jesus auch heute noch salonfähig. Da kann man sich sogar noch mit Jesus gut darstellen. Aber sonst im normalen Alltag ist Jesus da eher peinlich. Ist es unangenehm, wenn man auf den Glauben angesprochen wird? Also ich kenne viele Leute, wenn ich sie auf den Glauben anspreche, dann sagen sie, lass mich in Ruhe, ich habe meinen Glauben. Glaube ist Privatangelegenheit. Andere denken vielleicht, Jesus ist was für Leute von gestern, für Alte und Weltfremde. Und ich will nicht von gestern sein, sondern modern und mitten im Leben stehen. Das hat mir mein Schwager auch gesagt, als ich zum Glauben kam. Das ist nur was für Leute, die alleine nicht mit ihrem Leben zurechtkommen. Inzwischen ist er Rentner und denkt ganz anders. Es ist leichter mitzulachen, wenn Jesus oder die Kirche lächerlich gemacht werden. Wie ist das in unserem normalen Alltag, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie oder unter Freunden? Reden wir dann davon, dass wir Jesus lieben, dass er uns viel bedeutet, was er alles für uns getan hat, oder verhalten wir uns eher scheu und zurückhaltend, denn es könnte ja peinlich werden? Viele reden sich damit heraus, dass sie sagen, ich will niemandem was aufdrängen. Will ich auch nicht. Unsere Aufgabe ist, Angebote zu machen und nicht Leute zu manipulieren. Tun wir das nicht sonst immer? Anderen Leuten was aufdrängen, wenn wir sonst viel reden? Wie oft müssen wir uns etwas anhören, was andere begeistert, uns aber gar nicht interessiert? Kennt ihr das? Jesus sagt, wenn jemand nicht den Mut hat, sich vor den Menschen, vor mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn es in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt, in Markus 8, Vers 38. Nun aber zum Text aus dem Römerbrief für heute, im ersten Kapitel, die Verse 16 und 17. Und da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Erinnern wir uns doch mal. Jesus hat alles für uns getan. Er hat den Himmel aufgegeben, sich an unsere Seite gestellt als unser Bruder und Freund, sich verspotten, schlagen und kreuzigen lassen, alles für uns. Jesus ist der einzige Weg zu Gott, die Wahrheit, das ewige Leben, die Auferstehung, das Licht aus der Ewigkeit. Und es ist auch traurig, dass man heute selbst schon aus der Kirche hört, dass man das nicht mehr akzeptiert. Also mir ist das gerade die Woche passiert. Die Botschaft von Jesus ist der Weg, unsere einzige Hoffnung, wenn es darum geht, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Hier und in der Ewigkeit, wo wir Trost und Halt haben, wenn alles verloren geht oder alles zerbricht, wir eine gute Orientierung im Leben bekommen für unser Leben und wo wir Hoffnung im Sterben und im Gericht Gottes haben. Jesus ist unser bester Freund und Begleiter im Leben. Er ist für uns da, ihm können wir alles sagen und er ist die einzige Chance für das Leben in der Ewigkeit. Es gibt für uns nichts Wichtigeres als diese Botschaft. Kein Mensch, kein Ereignis, kein Erfolg, nichts kann uns das geben. Und auch für andere Menschen ist diese Botschaft das Wichtigste. Für die Kinder und Enkel oder andere Familienangehörige, für Freunde, Nachbarn und Bekannte, für Versager, Erfolgreiche, für Angesehene und Außenseiter, für ganz normale Bürger. Sollen wir also schweigen? Ist es uns vielleicht sogar peinlich? Wenn uns das peinlich ist, dann ist das wirklich peinlich. Stellt euch vor, es geht um einen Menschen, den ihr sehr gerne mögt. Ihr spürt, dass er krank ist, aber er tut nichts und will auch nichts wissen. Was werdet ihr tun? Ihr würdet doch hoffentlich nicht lieblos darüber reden und auch nicht schweigen und so tun, als wäre alles in Ordnung. Sondern weil ihr ihn mögt, werdet ihr eure Fantasie in Gang setzen, nach Wegen suchen und mit ihm über die Krankheit und über mögliche Hilfe so reden, dass er Hilfe annimmt und geheilt wird. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, werdet ihr es wieder versuchen. Genauso ist es auch mit der Botschaft Jesu. Ohne Jesus haben wir Menschen eine Krankheit, die zum Tod führt. Ohne Trost im Leben und ohne Hoffnung auf die Ewigkeit verloren. Die Menschen brauchen Jesus, damit sie geheilt und gerettet werden. Das ist unser Anspruch. In Lübeck auf jeden Fall und bei euch hoffentlich auch. Das ist, was Paulus angetrieben hat. Er weiß, dass Jesus die Menschen sehr, sehr gerne mag. Und er weiß, dass die Menschen Christus brauchen zum Trost und zur Rettung. Deshalb ist er umhergezogen und hat geredet in jeder Situation. Deshalb wollte er alles von Jesus wissen, ihn besser kennenzulernen. Manche sagen, das kann ich nicht. Das haben wir übrigens auch in der Bibel schon gehört. Da war auch mal einer, der gesagt hat, das kann ich nicht. Wir müssen das ja auch nicht wie Paulus können. Die Frage ist, ob wir es wollen. Wir sollten beten, 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 dass Jesus in uns das Feuer seines Geistes anzündet, dass wir davon begeistert und angetrieben werden und dass wir es von ganzem Herzen wollen. Wenn uns die Liebe Christi antreibt, dann wollen wir es lernen. Wer sonst reden kann, der kann auch von Jesus reden. Und wer Gaben hat, der kann auf andere Weise die Botschaft weitergeben. Was für ein Segen liegt darauf, wenn wir dazu beitragen, dass andere Jesus kennenlernen. Dass wir in andere Menschen die Saat des ewigen Lebens hineinlegen. Ein Segen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ein Segen für Trost und Halt in diesem Leben. Ein Segen, der in Ewigkeit Bestand hat. Dafür lasst uns alles tun und alles einsetzen als Einzelne und als Gemeinde. Als ich mit Jesus konfrontiert worden bin, habe ich auch nicht gleich Ja gesagt. Ich habe meine Zeit gebraucht. Ich war gelernter Kaufmann und Betriebswirt und wusste, was 1 und 1 ist. Und deshalb hatte ich Fragen. Aber es hat nicht lange gedauert und ich habe gesagt, ich will es wissen. Heute Und jetzt will ich es wissen, ob es diesen Jesus wirklich gibt. Und wenn es ihn wirklich gibt, dann kann ich ihn erleben und erfahren. Ja, und dann kam das Lebensübergabegebet und dann bin ich nach Hause gehüpft. Die Bibel sagt, wie so ein Mastkalb. Es war zum Glück schon dunkel draußen. So ist das manchmal, so ändert sich das Leben. Und jetzt sind 50 Jahre vergangen und ich habe keinen Tag bereut, den Weg mit Jesus zu gehen. Weil er das Unglaubliche mit uns anstellt, was wir uns selber nie aus eigenem Denken vorstellen können überhaupt. Lasst uns die gute Botschaft zu anderen bringen. Von wem sollen sie es sonst hören? Aus dem Fernseher? Höre ich auch manchmal was. Ob ich immer zufrieden bin mit dem, was ich höre, ist eine andere Sache. Es kann nicht sein, dass unser bester Freund und Herr uns unangenehm oder gar peinlich ist oder wir ihn zu wenig kennen. Das hat er nicht verdient, der aus Liebe alles für uns getan hat. Heute wollen wir uns mit einem gestandenen Mann beschäftigen, ein richtiger Mann, kein Schwächling, der bei jedem Problem nach dem Rockzipfel der Mutter begriff, um sich auszuweinen. Nein, nein, der Mann der Bibel war ein Hauptmann der großen römischen Armee. Er war es gewohnt, Entscheidungen zu treffen, Befehle zu geben und umzusetzen. Er war nicht ganz oben, aber er hatte eine gute Position. Wenn er zu seinen Untergebenen etwas sagte, dann passierte das. Er verfügte über Entscheidungs- und Handlungskompetenzen. Die Probleme, die auftraten, die hatte er im Griff. Er kannte aber auch seine Grenzen, denn natürlich gab es Bereiche, wo er nichts zu sagen hatte. Aber da kannte er dann Leute, die da etwas zu sagen hatten und eventuelle Probleme für ihn lösen konnten. Eigentlich befand er sich in einer sehr guten Lage. Denn dann tauchte ein Problem auf, das weder er noch seine guten Beziehungen lösen konnten. Er brauchte jemand, der Macht über diesen Problembereich hatte, der nur etwas anordnen musste, um das Problem zu lösen. Er selbst und seine Beziehungen waren mit ihrem Latein am Ende. Solche Situationen gibt es selbst bei den stärksten Menschen. Kennt ihr das? Am Ende sein, an die eigenen Grenzen kommen und auch niemanden haben, der das Problem lösen kann. Vielleicht bei einem Beziehungsproblem, ein fachliches Problem in der Firma, wo es trotz allem Nachdenkens keine Lösung gibt oder ein persönliches Problem, aus dem wir nicht rauskommen. Deswegen nun diese Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium im 8. Kapitel, die Verse 5 bis 13. Und da heißt es, Jesus kam nach Kapharnaum. Da trat ein Hauptmann, ein Nichtjude, an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sage mir, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Jesus fragt ihn, soll ich etwa kommen und ihn gesund machen? Der Hauptmann erwiderte, ich weiß, dass ich dir, einem Juden, nicht zumuten kann, mein Haus zu betreten. Aber sag nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Auch ich unterstehe höherem Befehl und kann meinen Soldaten Befehle erteilen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich meinem Diener befehle, tu das, dann tu das. Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu den Leuten, die ihm folgten, wahrhaftig, ein solches Vertrauen habe ich in Israel nirgends gefunden. Doch ich sage euch, viele werden kommen aus Ost und West und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob in Gottes neuer Welt zu Tisch sitzen. Aber die Menschen, die bis jetzt das Anrecht darauf hatten, werden in die Dunkelheit hinausgestoßen. Dort gibt es nur ein Jammern und Zähneknirschen. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh nach Hause. Wie du es im Vertrauen von mir erwartet hast, so soll es geschehen. Zur selben Stunde wurde sein Diener gesund. Das ist eine heftige Geschichte. Da lohnt es sich wirklich mal drüber nachzudenken. Kennt ihr das? Kennt ihr solche Probleme mit Jesus aus eurem Leben oder von anderen Menschen? Haltet ihr das für möglich, dass euch so etwas passieren kann? Traut ihr Jesus das zu? Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden und er ist der einzige rettende Weg zu Gott. Wir erleben das in Lübeck, in der Arche. Wir haben erlebt, das hatte ich schon mal erzählt, wie jemand von Krebs geheilt worden ist, am Sonntag in der Gemeinde war und Montag bei der Untersuchung beim Arzt nichts mehr gefunden wurde. Durch Gebet. Ich bin kein Heiler, schon gar kein Arzt, aber ein Bittsteller. Jetzt hatten wir gerade eine Schwester in der Gemeinde, die uns sagte, ich habe die Diagnose bekommen, ich brauche 2 neue Herzklappen. Wir haben für sie gebetet und sie kam wieder. Sie sagt, sie war beim Arzt. Der Arzt hat gesagt, das ist nicht mehr nötig. Wie kann das passieren? Wie passiert sowas? Ich sage manchmal selber, wenn ich das erlebe, frage ich mich immer, wie stark ist eigentlich mein Glaube, wenn ich auf einmal sage, das ist ja unfassbar, was da passiert. Und es passiert doch. Wir haben die Angewohnheit, und ihr habt sie ja auch, im Gottesdienst mit für die Kranken zu beten. Und wir beten auch mit ihnen unter Handauflegung und mit Salbung, keine Frage. Ja, halten wir das für möglich, dass uns sowas passieren kann? Trauen wir das Jesus zu? Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden und er ist der einzige rettende Weg zu Gott. Und er ist nicht nur unser Retter, er ist unser Heiler, er ist unser Befreier. Die Frage ist, ob wir das fassen können oder ob uns der eigene Verstand nicht im Wege steht. Die kenne ich natürlich auch. Die sagen, das kann so nicht sein, das wissen wir heute besser. Und dann fragen die Leute vielleicht, ist das nicht Kinderglaube? Zu fromm? Ein Glauben für Schwächlinge, für Zurückgebliebene? Der Hauptmann hier weiß, wenn er sich an Jesus wendet, dann weiß der mit seinem Anliegen richtig umzugehen. Der hat die Macht, mit seinen fertig zu werden. Der muss nur sagen, so soll es sein und dann wird es so geschehen. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt jeder, für den wir beten, in den nächsten 5 Minuten geheilt ist. Darüber ist eine Menge zu erzählen. Wir haben demnächst ein Heilungsseminar bei uns, ein Tagesseminar, wo es überhaupt um das Thema geht, was sagt die Bibel eigentlich über Heilung. Ja, ich möchte euch 3 Beispiele erzählen, wo Menschen diese Macht Jesu erlebt haben. Da war ein Chefingenieur der Salzgitter AG, der mit seinem Team kurz vor der Fertigstellung einer Brücke war und ein großes Problem hatte. Trotz aller Berechnungen passte das letzte Teilstück nicht. In der letzten Teambesprechung sagte er mit Überzeugung, da hilft nur noch beten. Das sagt man ja manchmal so dahin, ne? Da hilft nur noch beten. Am nächsten Tag passte alles, auch wenn sie nicht wussten, warum. Zweite Thema. Ein Mann hatte ein Problem mit seinem Computer, das weder er noch hinzugezogene Computerspezialisten lösen konnten. Das ist ein Problem, das kenne ich auch. Aber dann bat er Gott und sagte, Gott, du kennst dich mit meinen Computern besser aus als jeder Experte. Wenn du willst, kannst du mir helfen. Beim nächsten Start des Computers war das Problem gelöst. Wie kann das sein? Da sagen die Menschen draußen, das glaube ich dir nicht. Das kann gar nicht sein. Eine ältere Frau litt unter furchtbaren Kopfschmerzen und kein Arzt konnte ihr helfen. Sie bat ihren Pastor, für sie zu beten. Unter Handauflegung bat der Pastor Gott um Heilung und die Kopfschmerzen verschwanden. Ist das alles fromme Duselei oder Einbildung? Oder sind es Beispiele, in denen Jesus seine Macht gezeigt hat? Beten ist sicherlich kein Wunschkonzert nach dem Motto, mal eben beten und dann passiert es, sondern es ist tiefes Vertrauen in Gottes Liebe, Fürsorge und Macht. Ich hatte lange auch meine Zweifel, was das Thema Heilung angeht. Ich hatte viel gelesen, gesehen habe ich nichts. Und dann war ich in London, ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt, auf der Pfingstjahreskonferenz von der Assemblies of God, so mit 6.000 Leuten. Und in einer Gebetsveranstaltung steht eine Frau nach 21 Jahren aus dem Rollstuhl auf. In der Nacht habe ich gesagt, Herr, wenn du das tun kannst, dann bin ich bereit zu gehen. Vorher hat mich mein Pastor genötigt, ich müsste unbedingt zum europäischen Bibelseminar, habe ich gesagt, muss ich gar nicht. Ich muss gar nicht. Und er sagte mir, warum nicht? Ja, weil ich keine Berufung habe. Wenn ich keine Berufung habe, gehe ich nicht hin, weil dann hat die Sache keinen Zweck. 4 Jahre hat er mich gegängelt. Und dann erlebe ich das und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, so, jetzt gehe ich. Jetzt gehe ich zum Europäischen Bibelseminar und von da aus noch an die Universität und bereite mich auf mal auf das vor, wozu Gott mich haben will, nämlich in erster Linie als Seelsorger. Deswegen mein ganzes Theologiestudium ist auf Seelsorge ausgerichtet. So, und das passiert ja jetzt auch in Lübeck. Ich habe meine Seelsorge-Sprechstunden in der Arche. Das wird angenommen. Es passieren leichte Sachen und komplizierte Sachen und auch ganz komplizierte Sachen. Aber wer bin ich? Jesus ist bei mir. Das ist das ganze Geheimnis. Es gibt sicher genau so viele und mehr Beispiele. Ich könnte jetzt den ganzen Vormittag hier erzählen, was Gott alles getan hat, was ich erlebt habe. Aber das macht ja keinen Sinn. Wir müssen ja fertig werden. Es gibt so viele Beispiele, in denen Gott auf den Wunsch eines Gebets nicht entsprechend reagiert hat. Aber es gibt auch Erfahrungen, in denen er mit seiner Macht eingegriffen hat. Und wenn da irgendwelche Blockaden sind, dann geht es ins Seelsorgegespräch. Dann suchen wir den Grund und finden ihn auch meistens im Gespräch, im Gebet miteinander. Und es passieren erstaunliche Dinge. Warum Gott etwas tut oder nicht tut, sollten wir voller Vertrauen und in seine Liebe ihm überlassen. Beten entbindet uns auch nicht davon, selbst was zu tun. Das Gebet ist kein Ruhekissen, um sich bequem zu machen nach der Devise, da Gott alles besser macht als ich, soll er es machen. Ich bete und überlasse alles andere Gott. Das ist die richtige Haltung. Da, wo wir etwas zu sagen haben, entscheiden können, Macht haben, sollen wir etwas tun, so wie der Hauptmann. Für das, was wir tun können, sind wir auch verantwortlich. Und Gott wird uns einmal fragen, was hast du getan mit den Gaben, die ich dir anvertraut habe? Aber Beter sind ja auch keine Schwächlinge, die sich ab und zu mal ausweinen müssen. Keine frommen Fanatiker, die nicht mit beiden Beinen auf der Erde stehen. Sondern Beter sind Realisten Gottes Menschen, die in ihrem Leben mit der Wirklichkeit Gottes rechnen. Beten heißt darauf vertrauen, dass Gott die Macht hat, in unsere Wirklichkeit einzugreifen und die Probleme nach seinem Willen anzugehen. Jesus sagt, solchen Glauben habe ich in Israel im Volk Gottes nicht gefunden. Was für ein Affront gegen die frommen Juden damals. Nicht bei den Schriftgelehrten, bei den Pharisäern, bei den Priestern, bei den Jüngern, sondern bei den Heiden, die gar nicht dazugehörten, findet er diesen Glauben. Und weiter sagt er, es werden von überall Menschen kommen, die so glauben. Aber die Menschen aus dem Volk Gottes werden nicht dabei sein. Oft genug. Nicht alle, aber oft genug. Gibt es solchen Glauben unter uns? Was würde Jesus bei uns sagen? Solchen Glauben habe ich bei den Gemeindegliedern in Lauenburg nicht gefunden. Würde er das sagen? Wer ist davon überzeugt? Hände hoch. Ja, da bin ich zufrieden. Das läuft hier. Aber es werden auch andere Menschen kommen. Aber die, die jetzt da sind, werden manchmal nicht dabei sein. Gucken wir uns die ganzen Religionen in unserem Land an. Was ist denn damit los? Warum gehen aus den großen Kirchen in den letzten Jahren jedes Jahr sowohl in der evangelischen als auch katholischen Kirche 500.000 Leute aus, treten da aus? Was hat das für Gründe? Man kann sie schnell und einfach und lange erklären, aber das schenke ich mir heute. Das kann man mit mir im persönlichen Gespräch diskutieren. Wie würden wir reagieren? Unverschämt? Sowas kann Jesus doch gar nicht sagen. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Wenn Jesus das über die Juden sagt, lässt sich das ertragen, aber über uns? Unglaublich. Unglaublich. Aber Jesus sagt das weder bei den Juden noch bei uns, um uns abzustoßen, sondern um uns einzuladen zu einem neuen, lebendigen Glauben, der ihm vertraut. Wie schnell passiert es, dass unser Glaube zur Routine wird, zur Gewohnheit, aber ohne Kraft zu einem müden Rinnsal. Was können oder sollen wir tun? Ich möchte uns zwei Dinge empfehlen. Erstens mal einen Rollentausch vornehmen. Wir sind es heute gewohnt, über allen Dingen zu stehen. Mit unserem Verstand und unserem enormen Wissen haben wir fast alle Geheimnisse der Welt entschlüsselt und können sie einordnen und beurteilen. Das ist gut so, denn es bringt uns in der Welt voran. Aber es macht uns auch leicht hochmütig, dass wir denken, wir können alles. Und was wir nicht können, kann keiner. Auch solche Leute habe ich kennengelernt. Problematisch wird es, wenn wir dieses Denken auch auf den Glauben auf Gott übertragen. Wenn wir so mit Gott, mit Jesus umgehen, dann machen wir ihn klein. Wir stellen ihn unter uns. Wir ordnen ihn ein und bestimmen, welchen Platz er hat. Der Philosoph Martin Heidegger sagt über unsere Zeit, keine Zeit hat so viel und so Mannigfaltiges vom Menschen gewusst wie die heutige. Und keine Zeit wusste weniger, was der Mensch sei, als der unsrige. Er hat recht. Das kann man auch auf Gott übertragen. Keine Zeit hat so viel und so Mannigfaltiges von Gott gewusst wie die heutige. Und keine Zeit wusste so wenig, was Gott sei, als der unsrige für uns. Wir müssen wieder lernen zu erkennen, dass Jesus größer und mächtiger ist als wir. Das ist das eine. Und das zweite ist, lernen wir doch einfach zu glauben. Ich gebe zu, was ich in der Bibel gelesen habe, über 50 Jahre, ist mir oft so begegnet, dass ich mir gedacht habe, das ist ja kaum zu glauben. Oder kann ich das einfach so glauben? Die Frage ist, wo hat der einfache Glaube, der sogenannte Kinderglaube, Platz in unserem Leben und in unserer Gemeinde? Diskussionen über theologische, allgemein religiöse und wissenschaftliche Fragen finden allgemeine Anerkennung. Ich bin schon mal in der Bibelstunde gewesen, habe kein Wort verstanden. Das war rund um den Westensee und da wohnten die ganzen Professoren aus Kiel und die hielten Bibelstunde miteinander ab. Und ich habe die ganze Stunde nicht mir vorstellen können, was die mir eigentlich erzählen wollten. So geht das auch, abgehoben, akademisch und distanziert. Dagegen ist ja nichts zu sagen, aber wenn es dabei bleibt, verwöhnen wir nicht nur unseren Verstand, sondern auch unsere Eitelkeit. Und wir verlieren die Fähigkeit, einfach zu glauben und zu vertrauen. Und das muss man lernen. Viel wichtiger ist es, einfach zu glauben und einfach darüber zu reden, dass Jesus mein Herr ist, der über mir steht. Und dass er der ist, der mich liebt, der sein Leben für mich gegeben hat. Dass er meine Hoffnung und mein Halt ist im Leben und Sterben. Dass ich von den Taten berichte, die er in meinem Leben unter uns getan hat. Lasst uns das wirklich lernen, einfach zu glauben, Jesus zu vertrauen und einfach darüber zu reden, denn mehr ist es nicht. Ich habe den von Anfang an in der Arche gesagt, wir müssen den Menschen keine geschliffenen theologischen Abwandlungen vorlegen, sondern ihnen erzählen, was in unserem eigenen Leben passiert ist. Das macht auch neugierig. Ich lese noch eine Bibelstelle und die steht im 2. Könige im alten Kapitel, im Kapitel 5, ab Vers 1. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, aber er war aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Das war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrem Herrn, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm, und ließ ihm sagen, geh hin, wasch dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus Abana und Papa besser als stille Wasser in Israel, so dass ich mich in ihn waschen könnte und rein werden könnte? Er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hat, würdest du es nicht tun. Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter den Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte, und sein Fleisch wurde wieder heil und das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Gefolge, und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist außer Landen, in allen Landen außer Israel, so nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Das ist ja meine abenteuerliche Geschichte. Ich stelle mir das ungefähr so vor, der Bundeskanzler kommt zu uns in Gottesdienst und hat ein Problem. Und denkt, der Pastor muss mir helfen. Und was macht der Pastor? Er beauftragt ein junges Mädchen, das nicht lesen und schreiben kann. Geh mal dahin und sag ihm mal. Was wird der Bundeskanzler machen? Der wird genau das machen, was dieser Feldherr auch machen würde. Der würde einen Wutausbruch kriegen und würde sagen, ist der bescheuert? Ich bin zu dem gekommen, weil ich von dem gehört habe, und wen schickt er mir da? Genau, wen schickt er? Er schickt uns. Uns schickt er. So. Nichts anderes. Aus diesem Abschnitt können wir lernen, was passieren muss, damit ein Mensch lernt, Gottes zu vertrauen und seine Hilfe zu erfahren. Dabei geht es nicht nur um Krankheiten, sondern auch um andere Probleme, um Schuld und anderes. Zunächst braucht ein Mensch dazu Unterstützung von anderen Menschen. In dieser Geschichte sind drei Menschen, die ihm dabei helfen, dass er die Hilfe Gottes erfährt. Zunächst ist da das israelische Mädchen. Sie ist unscheinbar und wird nicht mal mit Namen genannt, aber sie ist der Anlass dafür, dass Naaman sich überhaupt auf den Weg macht. Dann unterstützen ihn die Knechte, deren Namen auch nicht genannt werden. Sie müssen Naaman ermutigen, doch auf das Wort Gottes zu hören und es zu tun. Und schließlich ist es der Prophet Elisa, der ihm den Weg zur Heilung zeigt. Als Botschafter Gottes, der im Auftrag Gottes handelt, ist er der Einzige, dessen Name hier genannt wird. Das alles führt dazu, dass Naaman von Gott geheilt wird, Gottes Heil erfährt und von ganzem Herzen an Gott glaubt und Gott lobt und preist. Überlegen wir mal, welche Menschen haben uns geholfen, Gott zu vertrauen und Gottes Hilfe zu erfahren. Und welchen Menschen haben wir geholfen? Aber bis es soweit ist, wie wir hier bei Naaman sehen, muss ja noch einiges anderes passieren. Als erstes muss sein Stolz gebrochen werden. Naaman ist es gewohnt, die Dinge zu kontrollieren und alles zu bestimmen. Und so geht er auch mit Gott um. Er hat einen Plan, wie Gottes Hilfe aussehen soll. Der Stolz ist ein großes Hindernis, wenn es darum geht, Gottes Hilfe zu erfahren. Kennen wir das? Dass ihr betet und genau wisst, wie Gottes Hilfe aussehen soll und wann sie eintreffen soll. Wir denken, dass wir selbst am besten wissen, was gut für uns ist. Da gibt es so viele Geschichten, jetzt zur Zeit auch im Leib Christi, wo immer wieder von Leuten gesagt wird, man müsse nur eine bestimmte Technik ausüben, dann könnte man den Arm Gottes in seinem Sinne bewegen. Das ist nichts anderes als Stolz, mit dem wir Gott etwas vorschreiben wollen. Aber wissen wir wirklich genau, was gut für uns ist? Es kam mal eine junge Frau mit Selbstmordgedanken zu mir, weil ihr Freund sich von ihr getrennt hatte, und sie sagte, nur wenn der zurückkommt, kann ich glücklich sein. Ich merkte schon sehr schnell, dass ihr Problem ganz woanders lag. Wie viel mehr weiß Gott, wie viel besser, wo wirklich unsere Probleme liegen und was wir wirklich brauchen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ich Gott oft einen Weg zur Lösung meiner Probleme aufzeigen wollte, aber er macht mir deutlich, dass ich ihm vertrauen und einfach tun sollte, was er mir sagt. Die Frau sagt, entweder tut er das oder fertig. Gott geht nicht auf unseren Wegen und er lässt sich nichts vorschreiben. Er ist nicht unser Angestellter, sondern er ist unser Herr. Naaman will nicht akzeptieren, dass es nicht nach seinen Vorstellungen läuft. Sein Stolz bringt ihn dahin, dass er sich von Gott abwenden will. Und dann kommen wieder seine Untergeordneten, seine Knechte und sagen ihm, du solltest auch das hören, was der Prophet gesagt hat. Viele Menschen wenden sich von Gott ab, weil Gott ihnen nicht geholfen hat, wie sie es wollten. Sie sagen, ich kann nicht mehr an Gott glauben. Auch die habe ich kennengelernt. In 50 Jahren lernt man viele Menschen kennen. Ich habe gebetet und er hat mir nicht geholfen, sagt mir einer. Aber es war nicht Gott, der seine Hilfe versagt hat, sondern der eigene Stolz, der die wahre Hilfe Gottes verhindert hat. Naaman muss demütig werden. Sein Stolz muss von Gott gebrochen werden und er muss ihn brechen lassen. Demütig sein heißt, sein Leben aus der eigenen Hand legen und in Gottes Hand geben. Ich muss erkennen, dass ich hilfsbedürftig bin, den richtigen Weg nicht kenne und auf Gott hören, von ihm lernen und mich seinem Willen bedingungslos anzuvertrauen. Ich war bei einem Missionar aus Afrika, der in Karlsruhe gerade auf Heimaturlaub war, zu Hause. Und er sagt auf einmal, ich habe im Gebet den Eindruck gehabt, ich sollte in die Stadt gehen und mich an einer bestimmten Stelle hinstellen. Warum? Keine Ahnung. Weiß er nicht. Der ist da hingegangen, hat sich da hingestellt. Und dann stand er da eine gute halbe Stunde. Und dann kam ein Afrikaner auf ihn zu und sagt, guten Tag, ich habe auf dich gewartet. Ja, es gibt manchmal Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, das kann doch nicht wahr sein. Was soll ich denn damit? Nee. Demütig sein heißt nicht unterwürfig sein gegenüber Menschen, sondern gegenüber Gott. Ein gutes Beispiel von richtiger Demut hat uns die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum gezeigt, der gegenüber Menschen selbstbewusst auftrat und durchaus in der Lage war, Befehle zu erteilen, aber gegenüber Jesus erkennt er seine Grenzen und er unterwirft sich seinen Anweisungen. So muss man Demut lernen. Den Stolz zerbrechen lassen und demütig werden, das tut weh. Klar, das ist nicht einfach, kann ich nicht sagen, das ist nicht einfach. Es tut immer wieder weh, aber es ist sehr heilsam und öffnet uns die Tür zu Gott. Und dann muss Naaman Gott gehorchen. Er muss eine Anweisung befolgen, die er nicht logisch, die er falsch und banal findet, aber er muss es tun, um geheilt zu werden. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal am Jordan war. Der war ziemlich dreckig, ne? Der war immer irgendwie aufgewühlt und schmutzig. Und jetzt kommt der da als Aussätziger mit offenen Wunden und der Prophet sagt, geh mal da rein. Ja? Als erstes würde er sagen, das ist doch meine Todesnachricht. Wie kann er mir sowas sagen? Naaman muss Gott gehorchen, auch wenn sein Verstand ihm das Gegenteil sagt. Die Bibel sagt, auf einer Seite der Verstand ist nicht nütze und auf der anderen Seite, wir sollen die Dinge überdenken, die wir tun. Beides hat seine Richtigkeit. Das heißt nicht, dass wir unseren Verstand jetzt an Nagel hängen. Damit kommen wir auch nicht weiter. Aber zu unserem Stolz zählt doch auch, dass wir Gottes Wort und seine Anweisungen verstehen wollen. Und wenn wir sie verstanden und für gut befunden haben, dann sagen wir, okay Gott, ich tue das, was du willst. Aber Gott will, dass wir ihm einfach vertrauen. Er wartet nicht darauf, bis wir das endlich mal mit unserem Verstand begriffen haben. Wir sollen einfach vertrauen, dass sein Wort gut ist, auch wenn wir nicht verstehen, warum, sondern dass wir es einfach tun und ihm gehorchen. Und vergessen wir das nie, Gott hat Liebesabsichten mit uns. Der wird uns nie in die Irre führen, in die Verdammnis oder in sonst irgendwelche Gefahren. Und trotzdem ist die Frage, warum tun wir nicht einfach, was Gott sagt, was Jesus uns aufträgt? Wir sind zu stolz und meinen, dass die Dinge, die wir uns überlegt haben für unser Leben oder die andere uns sagen, doch wichtiger und besser sind. Die Frau, von der ich vorhin erzählt habe, hat es nicht getan und die Hilfe Gottes nicht erfahren. Der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt, tut nicht, was Jesus sagt und erfährt nicht das Heil in der Gemeinschaft mit Jesus. Es heißt von ihm, Jesus hat ihm alles gesagt, was er braucht, und er ging einfach weg. Und dann heißt es, und Jesus ging auch traurig weg. Ganz anders war es bei Zachäus, dem Zolleinnehmer und Betrüger. Der übergibt alles Jesus und folgt ihm nach und sein Leben ändert sich von Grund auf. Naaman erfährt das Heil Gottes, weil er sich auf diesen Weg eingelassen hat. Er hat seinen Stolz zerbrechen lassen. Er ist demütig geworden und er hat getan, was Gott ihm sagte. Und weil er Menschen hatte, die ihm dabei geholfen haben, das sind wir, die ihn auf Gott hinwiesen und ermutigten und ihm Gottes Botschaft sagten. Dieser Abschnitt aus der Bibel möchte uns ermutigen, diesen Weg zu gehen. Wenn wir Gottes Hilfe suchen und lernen wollen, ihm zu vertrauen, unseren Stolz zerbrechen zu lassen, demütig werden vor Gott und ihm einfach gehorchen. Er soll uns ermutigen, auch anderen Menschen zu helfen, diesen Weg zu gehen. Amen. Herr Jesus, was für ein Wort heute Morgen wieder. Ein Wort, das uns nachdenklich machen soll. Ein Wort, das uns Gelegenheit gibt, uns selbst zu überprüfen. Vertrauen wir unserem Herrn und Heiland, unserem Retter, unserem Heiler, unserem Befreier? Oder stehen wir mit unserem eigenen Verstand, der natürlich jede Menge Gutes bewerkstelligen kann, dagegen und lassen uns nicht auf das ein, was in Gottes Wort steht? Schenk uns wirklich die Gnade, die Liebe und den Geist, der uns in uns ist, wenn wir deine Kinder geworden sind, einfach das Wort Gottes so zu nehmen, wie es geschrieben steht, wie die Kinder. So wie würden wir Kindern eine Bibelgeschichte vorlesen und sie die in sich hineinfressen, ohne das zu kritisieren. Schenk uns Gnade, Liebe und Barmherzigkeit für uns selbst und für unseren Nächsten. Amen.